hat einen wunderschönen Spitznamen.
Der Postler.
Nein. Schnitzel.
Wie viele Trainer hat der gehabt?
Ja, ich wollte gerade sagen, italienische Verhältnisse ja. In diesen zwei Jahren.
Dessen Vereinsstationen wirken so ein bisschen wie der Traum eines Hipster-Groundhoppers, finde ich. Lowlines baniert heute eine 11 österreichische Fußballer, die in den Niederlanden gekickt haben. Und Harald, wir starten mit einem aktiven Goalie im Kasten.
Wer genau, ist es? Nämlich Martin Freisel.
Der hat im Frühjahr 2021 in der Eredivisie gekickt für ADO Den Haag. War überschaubar erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen.
Das kann man wohl so sagen. Ist ablösefrei von Sandhausen gekommen. ADO Den Haag damals in argen Abstiegsproblemen. Da hat sein Vorgänger Luc Koopmans hat 44 Gegentore kassiert in 19 Partien. Ab Ende Jänner ist dann Martin Freisel im Tor gestanden. Hat in 15 Partien 32 Gegentore kassiert, nur 3x0 gespielt und konnte den Abstieg nicht abwenden.
Passt, damit abgehackt. Goalie, machen wir gleich weiter. Vor Martin Freisel schicken wir ein 3-5-2 aufs Feld und beginnen mit Gerard Eichhorn, aber hier wohl eher auch als Stefan Eichhorn bekannt.
Ja, ich konnte es nicht ganz aufklären, wie es das mit den Vornamen da auf sich hat. Auf jeden Fall ein gebürtiger Klagenfurter. Der Papa war Jugoslawe, ist aber sehr früh gestorben. Dann hat die Mutter einen Niederländer kennengelernt, geheiratet und ist in die Niederlande gegangen. So auch ihr Sohn Gerard Eichhorn. Und der hat dann ewig beim FC Den Bosch gespielt. Also von 73 bis 88. Und war zwischendurch kurz in Österreich. Wo war er?
Jetzt hast du mich kurz über Austria Klagenfurt und Rapid, natürlich. Hast du das hier aufgeschrieben? Ja, nein, ich bin nur immer am überlegen, warum heißt der in Österreich Stefan Eichhorn? Ich meine, ich weiß, Gerard ist jetzt kein Name, der schwer über die Lippen geht.
Ja, er hat jedenfalls bei Rapid und Austria Klagenfurt unter dem Namen Stefan gespielt.
Ja, warte, und wenn ich Gerard hast, dann nenne ich mich doch Gerhard, oder?
Gerhard, oder
Gerd, aber ja. Warum Stefan? Wurscht,
wie dem auch sei.
Jedenfalls, wie würdest du gern heißen, Harald?
Johannes.
Ja,
war Außenverteidiger und wie gesagt, bei Den Bosch eine echte Legende. Die zweitmeisten Profi-Einsätze in der Clubgeschichte. Hat seine gesamte Spielerkarriere lang gleichzeitig gearbeitet als Postler.
Packult Vibes.
Hat einen wunderschönen Spitznamen.
Der Postler.
Schnitzel.
Ja, das stimmt, das habe ich raus. Entschuldigung. Ja, wir müssen ja kurz erklären, der Harald hat da die meiste inhaltliche Recherche bei dieser Episode übernommen, von dem her bin ich natürlich auch ein bisschen abhängig davon, was du mir da geboten hast. Ich habe das versucht, da in diesem Word-Dokument ein bisschen zu formatieren und da ist der Spitzname, glaube ich, weggelöscht worden.
Normalerweise ist ja immer umgekehrt, dass der Hannes die Vorbereitungen macht und ich mir nichts merke oder es gar nicht erst lese. Hätte jedenfalls auch kurz einmal zu PSV Eindhoven gehen können, wollte aber immer nur zu Ajax, das hat aber nicht geklappt. Greuff wollte ihn dann einmal in die USA holen, aber da wollte die Frau Eichhorn nicht. Gerard Eichhorn jedenfalls nach wie vor in den Niederlanden lebt dort.
Oder eben auch Stefan Eichhorn. Neben Eichhorn ein aktueller Spieler der Eredivisie, nämlich Gernot Trauner, wechselte 2021 für 1,5 Millionen Euro zu Feyenoord und hat sich dort mittlerweile in die Herzen der Fans gegrätscht.
Das kann man wohl so sagen, ja. Es soll ja den einen oder anderen auf der Feyenoord-Fan geben, der mit Nasenpflaster zum Spiel kommt.
Ich meine, er hat es wieder salonfähig gemacht, oder? Das ist Gernot Trauner ein Trendsetter in den Niederlanden?
Vielleicht. Ich glaube, er heißt der Fußballapotheker. Irgendein halblustiger Podcaster, der gibt es auch in den Niederlanden.
Ja,
hat ihn mal so genannt, weil er mit seiner Glatze und seiner Brille für ihn ausschaut wie ein Apotheker.
Echt, ich stelle mir einen Apotheker anders vor. Aber wurscht, ich meine, Gernot Trauner ist wirklich ist vielleicht gar nicht so am Schirm in Österreich, aber der hat in den Niederlanden sich wirklich ein Standing erarbeitet in den letzten Jahren. Ich meine, der ist Meister geworden, der ist Pokalsieger geworden mit Feyenoord Rotterdam und der ist mittlerweile auch Kapitän seit dieser Saison.
Richtig, wenn er fit ist.
Wenn er fit ist, aber dennoch. Also das ist schon ein bemerkenswerter Weg von Gernot Trauner auch in die Niederlande. Was ist dir da durch den Kopf geschossen, als dieser Transfer damals über die Bühne gegangen ist?
Ich habe mich gefreut, dass er den Sprung ins Ausland tatsächlich noch schafft, weil zwischendurch habe ich das Gefühl gehabt, das wird nichts mehr. Mhm.
Aber im Grunde wirklich alles richtig gemacht mit der Liga, mit dem Verein. Das funktioniert einfach. Und jetzt hat er auch endlich mal getroffen. In seinem 104. Spiel hat er das erste Mal getroffen, das am letzten Spieltag dieser Saison im Derby gegen Excelsior Rotterdam zum zwischenzeitlichen 1:0. Eine Position haben wir in der Dreierabwehrkette noch offen und die bekommt Philipp Mwene. Auch der hatte eine richtig erfolgreiche Ära bei PSV Eindhoven.
Genau, ist 2021 von Mainz 05 nach Eindhoven gekommen, war 2 Jahre dort, bevor er dann wieder nach Mainz zurückgewechselt ist. Wir sind in 2 Jahren 2-mal Cupsieger und 3-mal Supercupsieger geworden. Das geht sich aus in 2 Jahren.
Absolut, und der hat richtig geile Trainer auch gehabt. Also Roger Schmidt, Ruud van Nistelrooy, Fred Rütten und auch Peter Bosch. Damals seine Trainer, wie viele Trainer hat der gekommen?
Ja, ich wollte gerade sagen, italienische Verhältnisse ja, in diesen 2 Jahren in Rotterdam.
Wie viel, für das war es eigentlich sehr erfolgreich, aber ganz viele Trainer und hat natürlich auch mit Mario Götze damals zusammengespielt. Also war schon auch eine Top-Zeit für Philipp Mwene. Wir wechseln ins Mittelfeld und starten dort mit Rolf Landerl. Dessen Vereinsstationen wirken so ein bisschen wie der Traum eines Hipster-Groundhoppers, finde ich. Oder? Also, ich meine, der hat bei Inter Bratislava gespielt, der hat in Portugal bei Penafiel gespielt und eben auch in den Niederlanden.
Genau, bei Alkmaar, Fortuna Sittard und Groningen. Es war quasi, die Niederlande waren nach Bratislava seine zweite Auslandsstation.
Von 1997 bis 2004 in der Eredivisie gekickt, dort 123 Spiele gemacht, 7 Tore erzielt und generell in 5 Ländern gekickt, Slowakei, Niederlande, Portugal, Ungarn und dann ja auch noch in Deutschland für den VfB Lübeck, wo er schlussendlich dann auch noch seine Trainerkarriere gestartet ist, glaube ich, hat er sie bei der Admira, aber er ist dann eben auch bei Lübeck Trainer geworden. Mhm. Neben Landerl haben wir mit Marcel Ritzmeier einen weiteren aktiven Kicker, dessen Holland-Ära liegt aber auch schon ziemlich eine Zeit zurück. Der ist sehr früh in die Niederlande gegangen.
Das ist richtig. Ja. Der hat auch sehr früh, der hat mit 16 Jahren unter Frankie Schinkel schon sein Bundesliga-Debüt gegeben, damals bei Austria Kärnten. Und ist dann im Winter 2010 in den Nachwuchs von PSV Eindhoven gewechselt. Hat dann mit 19, hat den Dick Advokat das erste Mal eingesetzt bei den Feyenoord-Profis, bei den Eindhoven-Profis gegen Feyenoord.
Da war schon so ein bisschen Hype auch in Österreich, oder?
Ja, hat sich aber halt nie nachhaltig durchsetzen können und ist dann oft verliehen worden. War bei Cambuur, war bei Nijmegen und bei den Go Ahead Eagles. Er hat schon ein paar Spiele für PSV Eindhoven, aber jetzt nicht so, dass du sagst, der war dort irgendwie nahe an der Stammkraft dran.
Du hat der nicht sogar gegen die TSV Ried gekickt? Weil da war ja mal das Spiel, war das nicht PSV Eindhoven gegen TSV Ried, wo Thomas Gebauer einen abenteuerlichen Ausflug gemacht hat vom Strafraum weg und dann, glaube ich, war es nicht sogar Wijnaldum, der dann das Tor geschossen hat für PSV? Also, weil das ist jetzt alles gefährliches Halbwissen, aber ich glaube, dass damals Marcel Ritzmeier auch gespielt hat.
Kann sich ausgehen. Also er hat auf jeden Fall mit Wijnaldum bei PSV gespielt und war ja bei weitem nicht der einzige prominente Mitspieler, mit dem er am Platz gestanden ist. Also Marc van Bommel, Dries Mertens, Luc de Jong, Memphis Depay, Kevin Strootman, zwei Drittel von denen haben es zu Barca geschafft oder waren davor mit Barca.
Ja, Marc van Bommel eher davor, aber ja, das stimmt schon. Ja. Ich hätte mir aber lieber Dries Mertens gewünscht anstatt von Luc de Jong. Aber ich meine, ganz ehrlich, Luc de Jong war dann eh auch eine Kultlegende, ein Kultkicker bei Barca und dennoch. Ja, Karriere ist dann etwas anders verlaufen. 2018 dann der Wechsel zum WAC und über WAC nach England und schlussendlich ja jetzt mittlerweile wieder in Österreich beim SK in St. Pölten. Es wird etwas offensiver und spektakulärer. Marko Arnautović wechselte 2006 einfach mal vom FAC in die Niederlande.
Genau, in den Nachwuchs von Twente Enschede und hat nicht lange gedauert, bis er dort das erste Mal bei den Profis ran durfte, nämlich Fred Rütten, den wir vorher schon gehört haben, bei Philipp Mwene, hat ihn mit 17 Jahren im Jahr 2007 zum ersten Mal eingesetzt. Und sehr schnell ist in den Niederlanden erstmals Marko Arnautović mit Zlatan Ibrahimović verglichen worden und den Vergleich ist er Zeit seiner Karriere nur schwer losgeworden.
Ja, ich meine, es war eben nicht nur die Art und Weise, wie er gespielt hat, sondern glaube ich auch sein Auftreten hat sehr dem von Zlatan Ibrahimovic geähnelt. Und aber scheinbar sind die Niederlande einfach auch ein gutes Pflaster, um, sagen wir mal, so etwas schwierigere Charaktere auch zu formen. Denn ich meine, in Österreich, in Wien hat es keiner geschafft, Marko Arnautović auf Schiene zu bringen. Und in die Niederlande wechselt er 2007 und dann spielt er 2008, 2009 eine überragende Saison mit 12 Toren und 6 Assists. Mhm.
Und dann klopft Inter an und leiht ihn einmal nur aus von Twente. Die Interzeit, wie es Mavis gelaufen ist, und Twente hat ihn dann.
Champions League-Sieger, Marko Arnautović.
Und Twente hat ihn dann letztendlich ein Jahr später verkauft für 6,2 Millionen Euro an Werder Bremen.
War überschaubar erfolgreich dann bei Werder und dennoch, er hat seinen Weg gemacht und eine grandiose Karriere bislang abgeliefert. Marko Arnautović, nochmal, ich meine, die Zeit bei Inter, ich meine, da war er gemeinsam mit Mario Balotelli, will man nicht wissen, wie das damals war, für José Mourinho als Trainer, die beiden, die jungen Enfants Terribles da irgendwie in Schach zu halten. Aber legendäre Ära von Inter. Für Arnautović waren die Niederlande ein Sprungbrett, für Felix Gasserlich hingegen ein absolutes Karriere-Highlight, und das, obwohl er fast in Italien gelandet wäre.
Genau, 1983, die Austria damals Europacup-Halbfinalist, ist gegen Real Madrid ausgeschieden. Hat einen Vorvertrag bei Lazio Rom unterschrieben. Die sind aufgestiegen in die Serie A, nur dann ist ein neuer Präsident gekommen und der wollte irgendwie doch nichts mehr wissen von Felix Gasserlich. Soll Schlimmeres passieren, weil dann klopft Ernst Happel an, damals HSV-Trainer, sagt, komm zu mir nach Hamburg, gibt nur einen Haken, der Wolfram Wuttke hat schon einen Vorvertrag bei uns, wenn Schalke absteigt, kommt der zu uns. Was passiert? Schalke steigt ab. Aber Ernst Happel, Ehrenmann, sagt, du, ich helfe dir, dass du runterkommst, und wenig später ruft Ajax Amsterdam an.
Kein schlechter Plan B, muss man sagen, obwohl der HSV zu jener Zeit, ich meine, die sind ja unter Happel dann auch Champions League-Sieger geworden, beziehungsweise haben den Europapokal der Landesmeister gewonnen, also den Vorgängerwettbewerb der Champions League, und dennoch eine wirklich starke Ära auch bei Ajax gehabt.
Ja, ist in dem Sommer gekommen, in dem Johan Cruyff zu Feyenoord gewechselt ist und sollte quasi so im offensiven Mittelfeld Johan Cruyff ersetzen. Das war damals eine ganz, ganz junge Ajax-Elf, und der hat mit Marco van Basten, Ronald Koeman und Frank Rijkaard zum Beispiel zusammengespielt bei Ajax, und Felix Gasserlich mit seinen damals 26 Jahren der zweitälteste Kaderspieler bei Ajax.
Eigentlich ein Wahnsinn. Man ist dann auch 1985 Meister geworden, und dann war aber diese Liaison auch vorbei.
Genau, dann ist Johan Cruyff zurückgekehrt zu Ajax, und zwar als Trainer, und hat ihm, ja, die zwei haben sich nicht so gut verstanden, sagen wir mal so. Cruyff wollte Gasserlich nicht auf der 10 spielen lassen, sondern am Flügel draußen. Das hat Gasserlich irgendwie nicht so taugt. Gasserlich war Haas und hat Cruyff dann bei den Trainingsspielchen und vor allem bei der Höscher im Training eine Gurke nach der anderen geschoben. Hat jetzt auch nicht unbedingt dazu geführt, dass Cruyff in Lever gehabt hat. Da war relativ schnell klar, dass das nichts wird. Dann wollte ihn Feyenoord haben. Und Felix Gasserlich wollte aber so dringend weg, dass er die Übertrittszeit in den Niederlanden nicht abgewartet hat und dann einfach nach Österreich zurückgekehrt ist zum LASK.
Ja, und dennoch eine wirklich überragende Karriere auch von Felix Gasserlich. Noch erfolgreicher war jedoch die Ära unseres nächsten Österreichs in den Niederlanden, genauer gesagt Rotterdam. Dort avancierte Franz Hasil nämlich zu einer absoluten Club-Ikone, auch wenn es etwas gedauert hat.
Richtig. Franz Hasil ist in den Niederlanden zum besten Legionär des 20. Jahrhunderts gewählt worden.
Unfassbar.
Vor Ronaldo und Romario.
Ja, das kann man schon mal machen.
Kann auch mal passieren. Ja. Ne? Der war damals in Österreich als Rapid-Spieler schon richtig großer, hätte nach New York und nach Südamerika gehen können. Hat sich dann aber für Schalke entschieden. Dort wollten sie ihn eigentlich zum Stürmer machen. Das hat so überhaupt nicht funktioniert. Ein Jahr später hat ihn der Happel dann nach Rotterdam geholt. Dort war es für Österreicher, obwohl es eigentlich schon Ende der 60er Jahre waren, noch schwierig, weil die Holländer halt die Besatzungszeit der Nazis immer noch im Kopf gehabt haben. Und vor allem Rotterdam hat es ja damals sehr schlimm erwischt. Franz Hasel geschnitten worden am Anfang und es hat dann erst eine Ansprache in der Kabine von Hasel gebraucht, bis er dann angekommen ist in dem Team.
Aber dann war er hellwach. 4 Jahre geblieben bei Feyenoord Rotterdam, ist einmal Meister geworden, hat auch den Europapokal der Landesmeister gewonnen. Das hat er eben auch einem Ronaldo oder Romario voraus, denn die haben eben in ihrer Zeit in den Niederlanden nicht diesen ganz großen Pokal geholt. Dann wirklich auch, du hast es eh schon gesagt, zum Legionär, zum besten Legionär des 20. Jahrhunderts gewählt worden und 1973 wieder zurück nach Österreich.
Genau, das war ihm irgendwie doch ein bisschen zu anstrengend alles in den Niederlanden. Er wollte unbedingt zurück. Feyenoord wollte ihn unbedingt halten. Die haben ihm einen 3-Jahres-Vertrag vorgelegt, wo er selbst das Monatsgehalt eintragen konnte.
Er hat gesagt, ja, nein, danke. Warum macht er das nicht? So, Chilling, dann wechselst du nach Klagenfurt. Man ist eh schön am Wörthersee. Und dennoch, der hätte schon, der war Fanliebling, also da waren vielleicht auch andere Dinge dann entscheidend für diesen Wechsel nach Österreich zurück, aber er bleibt natürlich in Erinnerung in der niederländischen Eredivisie als einer der größten, beziehungsweise der größte Legionär des 20. Jahrhunderts. Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's mit unserem Sturmduo und Willi Kreuz, der wechselte zu jener Zeit sehr frühzeitig nach Rotterdam, Harald.
Genau, bei dem war vieles frühzeitig, der war mit 19 schon Teamspieler, war dann mit der Admira, als er noch in Wien gespielt hat, Torschützenkönig und ist 1972 dann zu Sparta Rotterdam gewechselt. Hat dort so überzeugt, dass ihn 2 Jahre später Stadtrivale Feyenoord zu dem Zeitpunkt immerhin Meister und Europacup-Sieger geholt hat und er war dann 4 Jahre bei Feyenoord Rotterdam. Waren jetzt aber nicht die erfolgreichsten des Vereins.
Aber die Quote kann sich sehen lassen. 79 Tore in 197 Spielen von Willi Kreuz in der Eredivisie. Also das ist schon top. Und dennoch, 1978 ging es dann wieder zurück nach Österreich.
Genau. Da hat er die WM gespielt. Wir alle erinnern uns natürlich, Cordoba etc. Feyenoord wollte ihn dann
Gruppenmaß
doch noch halten. Aber Willi Kreuz hat dann schon seine Zelte abgebrochen gehabt. Er hätte auch Angebote aus Spanien und Frankreich gehabt. Ist aber zu Föst nach Linz gewechselt.
Why not? Und jetzt, last but not least, Marc Janko wurde 2010 zum damaligen Rekordtransfer von Red Bull Salzburg.
7 Millionen Euro hat Twente Enschede damals an Red Bull Salzburg überwiesen. Bei den Ablösesummen, die Salzburg inzwischen generiert, klingt das nicht viel, damals war es aber.
Das war heftig eigentlich damals, das kann mich noch gut erinnern und es war auch gut investiertes Geld. Ich meine, der hat 35 Tore in 69 Spielen gemacht, in jedem zweiten Spiel hat er getroffen und da waren wirklich auch legendäre Spiele mit dabei. Zum Beispiel im Jänner 2011, als er einen Quattro-Pack gegen Heracles Almelo schnürte und ein weiteres Tor von dem damaligen Luc de Jong, sein Sturmpartner, aufgelegt hat. Aber dann kam es doch zur Trennung, weil man mehr Luc de Jong forciert hat.
Genau. In die zweite Saison ist er eigentlich richtig gut gestartet. Hat in den ersten 6 Spielen jedes Mal zumindest ein Tor geschossen. Hat aber dann danach bis auf einen Dreierpack gegen Waalwijk nicht mehr getroffen. Hat er nur mehr einen Stürmer gespielt. Das war Luc de Jong und Marc Janko mehr und mehr auf der Bank gesessen und das hat sich dann ganz gut getroffen, dass der FC Porto ihm ein Angebot gemacht hat.
Dann noch gemeinsam mit Hulk auf Torjagd gegangen in Portugal. Unsere Panier steht abschließend. Die Frage an euch, welches Special soll als nächstes ran? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Für heute soll es das aber gewesen sein. Wir sagen danke fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Laola 1 paniert.
Ciao.